Herzlich willkommen zu unserem Steuerfunk-Podcast. Folge 26 sind wir mittlerweile, aufgenommen am 3. Mai, sonntags morgens, und wir werden die Folge ausstrahlen am 14. Mai 2026. Und erstmal mein wichtigster Check. Andreas, bist du da und bist du halbwegs fit?
Mit einem donnernden Jawohl. Bei uns war nämlich Gewitter heute Nacht. Das erste Gewitter. Ja. Also. Wieder am, das war echt, also das war, ja. Da gab es keine Krise. Der Donnerschlag war vom Feinsten. Okay. Und sonst geht's gut. Und ich freue mich, Sebastian, schön, dass wir wieder an Bord sind, heute Morgen, wir zwei.
Ja, und wir haben heute ein buntes Potpourri. Ich
fange ja, heute an,
bevor ich in
süßes Programm gehe, heute, ja.
Genau, würde ich sagen, also wir wollen uns kurz über die Entlastungsprämie, Paragraph 3 Nummer 11d Einkommensteuergesetz unterhalten. Wir haben das Thema dabei, die Gesundheitsreform, die die Bundesregierung als Gesetzentwurf eingebracht hat. Wir werden uns unterhalten über das, über die Ablage von Belegen und das GOBD-Schreiben dazu. Und wir machen noch einen ganz kurzen Schwenk. Wie ist es weitergegangen mit der Korrektur der Lohnsteuerbescheinigung bei dir? Auf welche Probleme bist du alles gestoßen? Und ich glaube, dann haben wir ein rundes Programm und können dann gleich in die Folge einsteigen. Ich fange aber an mit unserem üblichen Disclaimer. Also, wer sind wir? Das sind der Andreas Sprenger, Steuerberater aus March bei Freiburg. Mein Name ist Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Wir haben mal beschlossen, in unserer privaten Freizeit, also ganz unabhängig von dem, was wir normal machen, zu sagen, wir sprechen eh immer wieder mal über Lohnsteuer, über Sozialversicherungsrecht miteinander, tauschen uns aus, einfach um ein bisschen einen Gesamtblick für die gesamten Themen zu haben. Und das können wir doch einfach auch aufnehmen, ein Mikrofon mitlaufen lassen und zur Verfügung stellen, weil wir gedacht haben, das interessiert vielleicht den einen oder anderen Lohnbuchhalter, die eine oder andere Lohnbuchhalterin und natürlich auch die Kollegen in der Finanzverwaltung, was man da so alles an Problemen hat. Und dann ist es doch ganz nett, wenn wir da einfach ein Mikrofon mitlaufen lassen. Wenn jemand möchte, dass das Ganze eben eher in Richtung rechtlich richtig geht und alles, dann sei ihm die Folge 1 ans Herz gelegt von unserem Podcast. Da haben wir lange über die Anrufungsauskunft nach § 42e Einkommensteuergesetz und die sozialversicherungsrechtliche Auskunft an die Krankenversicherung nach § 28h SGB IV gesprochen. Da haben wir erklärt, wie man alles rechtsverbindlich machen kann, weil unser Podcast ist natürlich keine Rechtsberatung, sondern das ist nur ein munteres Geplauder und wir können nicht immer für die hundertprozentige rechtliche Richtigkeit garantieren, sondern das ist auch oftmals unsere Auffassung zu den Themen. Und ich glaube, dann haben
wir. Ich will noch sagen, also wir haben es heute wieder von Gesetze und natürlich haben wir einiges dazu zu sagen. Aber doch mal ganz wichtig, der Podcast soll niemand ärgern. Also wir sehen auch, wenn man irgendwann was kritisiert, wie viel Mühe und wie viel Aufwand dahinter steckt. Also muss man einfach sagen, wir kommen nachher zum GKV-Beitragssatz, Stabilisierungsgesetz. Also da steckt auch viel Mühe drin, gute Gedanken. Und dass natürlich der Praktiker manchmal was anders sieht. Aber niemand ärgern. Also Deutschland funktioniert durch ganz, ganz viele Menschen, die trotz allem alltäglichen Schwierigkeiten tapfer an die Sache drangehen und eben so ein Gesetz auf den Weg bringen. Und also das ist uns wichtig, nicht ärgern. Das wollen wir gar nicht. Das ist einfach eine Diskussion, so wie der Sebastian sagt. Und wie gesagt, deswegen macht es auch Spaß. Sebastian,
wollen wir so, und dann haben wir Gedanken austauschen und dann schießen wir los mit der Entlastung.
Genau.
Oder?
Ein. Ja, die 1000 Euro Prämie. Genau, ja.
Ja, und
also der Steuerberater freut sich, weil natürlich, ich muss jetzt echt mal sagen, weil natürlich, also ich freue mich jetzt erstmal steuerfrei, ist der Steuerberater immer schön und natürlich haben wir alle Mandanten, die es leisten können, gesagt, und damit kommen wir wahrscheinlich zu, dann, was wir noch diskutieren, gerade ein Arbeitsverhältnis. Denk dran, das gibt jetzt die Möglichkeit. Ne? Und Sebastian, ja, die 1000 Euro, da zeigt sich einfach, erstmal eine Steuerfreiheit und ich glaube erstmal technisch ist sie ganz gut gelöst, oder?
Ja, also technisch ist es ja, man hat einfach das genommen, was man ja schon bei der Corona-Prämie, ja, bei der Inflationsausgleichsprämie bewährt hat, hat einfach den Text kopiert in einen neuen Paragraph 3 Nummer 11, Buchstabe D sind wir dort mittlerweile. Also
zu Glück haben wir ja über 20, ne? Also.
Genau. Und jetzt haben wir haben also noch ein bisschen Luft da oben und dort hat man einfach reingeschrieben, ab dem Tag nach Verkündung des Gesetzes. Und im Moment ist es so, der Bundestag hat dem Gesetzentwurf am 24.04.2026 zugestimmt. Es ist das Steuerberatungsänderungsgesetz.
Ja, genau.
Wenn man sucht, da würde man es nämlich erstmal nicht suchen.
Nicht finden, oder nicht suchen, ja, genau.
Aber da hat man einfach gedacht gehabt, das lief eh das Gesetzgebungsverfahren, um das Steuerberatungsgesetz zu ändern. Und da hat man es dann reingesteckt. 24.04. im Bundestag verabschiedet, jetzt am 8.05., also damit vor Ausstrahlung unserer Folge, soll es dann auch im Bundesrat verabschiedet werden, sodass, wenn Sie die Folge hören, sollte das Gesetz bereits entsprechend in Kraft sein und im Bundesgesetzblatt. Und dann kann man eben ab dem Folgemoment, wenn es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist, bis zu 1.000 Euro zusätzlich zum Arbeitslohn. Wichtig also, keine Entgeltumwandlung, sondern ich muss es on top leisten, steuer- und sozialversicherungsfrei zahlen. Und der Zeitraum ist bestimmt eben ab Verkündung des Gesetzes bis zum 30.06.2027 hat man Zeit. Man könnte also auch wieder stückeln, 500 Euro dieses Jahr, 500 Euro nächstes Jahr. Und das soll eben dazu führen, dass der Arbeitgeber sich an den gestiegenen Kosten beteiligen kann.
Und Sebastian, das Wichtige ist, das kann halt, ne?
Ja.
Das kann.
Das ist eine arbeitsrechtliche Kann-Vorschrift. Also ja. Letztlich muss ich arbeitsrechtlich mir überlegen, kann ich mir das zusätzlich als Arbeitgeber leisten oder nicht?
Ja.
Und das ist ja auch der Kritikpunkt, der von der Arbeitgeberseite kam, dass man letztlich hier eine allgemeine Kostensteigerung auf den Arbeitgeber abwälzt und sagt, lieber Arbeitgeber, du musst halt gucken, wie du das finanzierst, und den Arbeitgeber natürlich auch unter Umständen da unter Druck setzt, dass er die 1.000 Euro halt bezahlen können sollte. Und die Sache ist natürlich die 1.000 Euro muss der Arbeitgeber halt auch erstmal erwirtschaftet haben, bevor er es seinem Arbeitnehmer gibt.
Sebastian, also ich hatte jetzt ein Seminar letztem April und da haben wir es in der Runde diskutiert und lustigerweise, das waren ja alles Arbeitnehmer aus jener Durchsage, damit sind natürlich auch Enttäuschungen verbunden, wenn der Arbeitgeber sich wirtschaftlich nicht leisten kann. Es waren Leute aus der Finanzbuchhaltung da und die haben gesagt, bei uns ist da nichts zu wollen gerade, aber die Mitarbeiter werden enttäuscht sein. Das ist ja diese Kritik, die kommt, dass es einfach manche nicht können. Und dann immer die Frage, und das ist auch wieder eine steuerliche Frage an dich, also arbeitsrechtlich muss man, ist das nicht so einfach. Also bei euch in der Begründung, Gesetzesbegründung steht drin, das reicht, wenn auf dem Beweisungsträger draufsteht, ja. Zum Ausgleich der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Also es ist doch gleich ein bisschen zweckgebunden, also eine zweckgebundene Sach- oder Geldleistung, also Sachleistungen würde auch gehen.
Genau.
Zum Beispiel Tankgutscheine jeden Monat 100 Euro als Beispiel, solange bis die 1.000 verbraucht sind. Also das wäre auch möglich. Ne?
Ja, genau.
Und also es muss immer tatsächlich, wer in der Praxis eine Lohnart habe dazu, das ist ganz klar, aber es ist zweckgebunden. Und jetzt ist die Frage, Sebastian, und da erinnern wir uns beide, glaube ich, dankbar an die Seminare mit den Arbeitsrechtler. Da muss man arbeitsrechtlich den Gleichbehandlungsgrundsatz im Auge behalte. Also ich muss Gleiches gleich behandeln. Ungleiches darf ich ungleich behandeln, sagt immer der Dr. Rambach. Für die Steuerrechtler ist es kein Beurteilungskriterium, oder?
Nein, für uns ist das ja, wir kennen diese Anknüpfung ja nicht, sondern
genau.
Wir sagen halt, wenn du das zahlst, dann ist es grundsätzlich eben erstmal, wenn hier Entlastungsprämie draufsteht, wenn da eben draufsteht wegen der gestiegenen Kosten und das zusätzlich zum Arbeitslohn ist, also keine Entgeltumwandlung. Also ich habe nicht bisher arbeitsrechtlich vereinbart ein Weihnachtsgeld und sage, anstelle des Weihnachtsgeldes kriegst du das jetzt, das würde nicht funktionieren. Aber wenn man das zusätzlich zahlt, ist es erstmal steuerfrei. Du hast ja richtig vorher angesprochen, Problem wäre natürlich im Ehegattenarbeitsverhältnis, wenn ich jetzt viele Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis habe und würde es nur beim Ehegatten machen, dann würde die Finanzverwaltung schon mal zucken und sagen, da tun wir uns jetzt schwer, weil das eben hier nur für den Ehegatten gemacht wird.
Sebastian, ist ja der Fremdvergleich notwendig, ne? Also das sagt der BFH, also und das, da ist ja gnadenlos, ist auch also jetzt verständlich. Erstens, Leute, also für die Steuerberatung macht es schriftlich. Also ich würde sagen, ich würde es schriftlich vereinbaren und sagen, der Arbeitgeber gewährt diese Prämie zum Ausgleich der Lebenshaltungskosten. Und denkt dran, was würde ein Geschäftsführer, ein fremde Geschäftsführerin oder Geschäftsführer, ein Kaufmann, was würde der machen? Und wenn der feststellt, im Betrieb geht es nicht gut, dann meine ich, geht es nicht, dass man dem Schatz die 1.000 Euro ausbezahlt. Und wenn man sagt, nee, also das ist wirtschaftlich ist tragbar und auch die anderen Mitarbeiter bekommen was, dann ist ganz gut. Aber ich, nur mal der Hinweis, ich bin steuerberatungstechnisch leider Spießer, schriftlich mache. Und, ja. Die Kirche im Dorf lasse.
Genau. Und wichtig ist, dass wenn das Gesetz verabschiedet ist, das ist also genau. der zweite Punkt, weil das hatten wir ja gerade bei zu Beginn der Corona-Krise, da war ja auch die Corona-Prämie schon im Raum gestanden und einige Arbeitgeber hatten sie schon abgeschlossen, bevor das Gesetz in Kraft getreten ist. Und dann hat die Finanzverwaltung ja gesagt, nee, also auf dieser Grundlage, die ist vor der Gesetzesverabschiedung, geht die Steuerbefreiung nicht. Das heißt, man muss jetzt also wirklich noch die paar Tage zuwarten, bis das Gesetz endgültig verabschiedet und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist.
Und bei den beherrschenden Gesellschafter Geschäftsführer, da macht mir in der Beratungspraxis Kummer eigentlich, also wenn man es ganz, ganz streng sieht, müsste man sagen, da wird man es dieses Jahr vereinbaren und erst nächstes Jahr ausbezahlen. Da gibt es schon durchaus strenge Rechtsprechung vom BFH, es möge Berufskollege anders sein. Also wie gesagt, ich gebe zu, ich bin Spießer, ne? Ich bin da auch immer im Stress, gebe ich auch zu. Aber da müssen wir Acht geben, will man natürlich mitnehmen, klar, ist schon klar. Aber da haben wir ein bisschen das Problem, dass es eigentlich im Jahr davor schon vereinbart sein muss. Mal gucken, was die Finanzverwaltung da auf Dauer draus macht. Aber das wären so die Rahmenbedingungen. Genau. Und Sebastian, du hast gesagt, das ist über die SVEFA, Sozialversicherungs- und Geldverordnung, wirklich steuerfrei, heißt SV-frei. Das heißt, es geht erstaunlicherweise, Sebastian, auch, also ja, das ist ja SV wieder, aber bei meinem Minijob, ne, 603 ja, Euro. Klar. Und du zahlst 1.000 Euro. Wäre möglich, wenn sie es staffle wolle, also wenn sie jemanden Arbeitgeber staffle wolle, finde sie einen Grund, also das ist jetzt Arbeitsrecht, das ist natürlich, ich darf Arbeitsrecht gar nicht kennen, aber finde sie einen Grund, warum sie staffeln. Weil, dass man sagt, irgendwie, also warum kriegt der eine mehr, der andere findet sie einen guten Grund, warum man das unterschiedlich staffelt. Aber das ist steuerlich und SV-rechtlich jetzt kein Problem. Sebastian, und dann liegt es mir schon am Herzen, glaub du hältst trotzdem nichts von den 1.000 Euro und ich schließe mich dir an, das ist nämlich im Grunde eine Steuersubvention.
Ja, es ist halt in meinen Augen der falsche Weg gewesen. Da, also ich tue mir mit beiden Regelungen, der andere Bereich ist ja die 17 Cent beim Tanken, ja. Mit beiden Regelungen schwer, weil ich finde einfach, es ist halt wieder mit der Gießkanne ausgeschüttet.
So ist es ja.
Das kommt nicht an, weil das Problem ist, eigentlich muss ich ja sagen, es ist gedacht wegen der hohen Benzinpreise. Dann hätte ich ja sagen müssen, der einen Firmenwagen hat, wo der Arbeitgeber die Benzinkosten trägt, kriegt's nicht. Hat man aber nicht gemacht. Damit ist es eine Pauschalwirkung. Und das Gleiche gilt letztlich ja auch über die Tankrabatte, den es jetzt vielleicht oder auch nicht dann geben wird. Mal gucken, wie weit der von den Mineralölkonzernen dann zum Schluss durchgereicht wird.
Auch und Sebastian, was ja fehlt? Was fehlt? Also ich muss jetzt gleich sagen, mich stört oder ich brauche keine Subventionen. Ich muss einfach sagen, ich habe im Leben wirklich genügend Glück gehabt, habe gut Ausbildung, in dem Fall auf Kosten vom Staat, nämlich Diplom-Finanzwirt. Das hat mir dann das Lebenseinkommen gesichert. Und ich will keine Subvention und ich rufe auch keine ab. Energiepreispauschale konnte ich mir nicht wehren. Also nicht, dass ich jetzt denke, der Sprenger giert auf die 1.000 Euro. Aber was mich stört, ist tatsächlich, dass es wieder um die Arbeitnehmer geht. Da muss ich einfach der Politik den Vorwurf machen, dass ist grenzwertig. Man denkt immer, Unternehmer sind reich, wissen nicht wohin, neben dem Golf spiele. Ich habe halt genau die andere Welt hier. Ich habe hier Leute, die einen Friseursalon betreiben und einen Gewinn habe von 30.000, 40.000 Euro. Ich habe hier Ein-Mann-Betriebe. Man muss an den großen Bereich der Grafiker denken, der Ersteller von Webseiten und so weiter. Die kratze wirklich am unteren Ende der Einkommensgrenze sind tapfer, tüchtig oder halt selbstständig sein und die haben keine Chance, an die 1.000 Euro ranzukommen. Und da muss ich einfach sagen, warum kriegt es der Staat nicht hin, die Daten zu erfassen, dass man den Bürger, denen, die es notwendig haben, gezielt eine Subvention gibt. Weißt du, Sebastian, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Da kann ich dir überhaupt nicht widersprechen, weil da bin ich ganz bei dir. Ich muss sagen, ich tue mir auch immer schwer, wenn die Subventionen übers Steuerrecht so versteckt ausgehandelt werden.
Wieder Bauer, der sagt.
Ich habe schon, wo man einfach sagen muss, geh her, mach's direkt. derjenige, der als mit seinem Handwerksbetrieb jetzt wirklich unter den hohen Benzinkosten hat, warum kann der nicht sagen, ich habe so und so viele Kilometer auch die Spedition und dann kriegt der da eben über die KfW oder sonst was, muss ja auch nicht immer das Finanzamt alles machen, das direkt ausbezahlen. Und dann kann ich es aber als Politik hinterher auch beziffern, mich hat diese Krise und die Krisenbewältigung Betrag X gekostet. So ist es immer alles versteckt im Steuerrecht. Das geht dann und im Gesamtbatzen auf und du weißt nicht so recht, hat der Steuerungseffekt wirklich geholfen? Wie viel hat er uns auch gekostet? Und
Sebastian, kommt auch zielgerichtet an. Ja. Das ist wie ein Bauer, der sagt, ich bohre jetzt das Grundwasser an und da wird alles bewässert, alles. Samt Wege, Straße, Wasser hauen wir raus. Ja klar, die Pflanze, die sind zufrieden, der Rest fließt halt in Kanalisation und irgendwann ist Grundwasser. Und das haben wir ja beim Steueraufkommen auch das Problem, dass wir ja immer mehr Schuld aufbauen. Das belastet dann einfach in dem Fall das Steuerrecht. Also ich habe mich über das Thema aufgeregt, vor allem weil ich auch finde, dass die Gewerbetreibende, die Selbstständige in der Politik tatsächlich keine Steuerlobby habe, aber überhaupt keine. Ich werde einfach übersehen und ich meine damit jetzt nicht den reichen Steuerberater, der weiß ich was, 400.000 Euro verdient, keine Ahnung. Ich bin es jedenfalls nicht. Mir tun meine Mandanten leid, die wirklich beim Stundenlohn rumschrubbe, wo ich dann immer sage, das können Sie doch nicht so machen. Der Markt gibt auch manchmal nicht mehr her. Und dann brauchen wir einfach, auch die müssen bedacht werden und denen nutzt der Abschreibung von 75% für ein E-Auto nichts, weil die nämlich schlechtes Geld nicht haben, um sich ein E-Auto kaufen. Und Sebastian, habe jetzt mal überlegt, in der Diskussion war ja Steuerentlastung über den Tarif. Da glaube ich ja schon nicht dran. Und da hieß es, man muss Einkommen bis 3.000 entlasten. Ich habe jetzt mal geguckt, die Bezugsgröße bis für 2026 3.955 Euro. Die Bezugsgröße ist das Durchschnittsentgelt aller rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer in Deutschland. Das Durchschnittsentgelt. So, jetzt habe ich gesagt, okay, Krankenkasse, Zusatzbeitrag 2,5%. Dann hat jemand mit 3,955 und Steuerklasse 4 ein Netto von 2.586 Euro. Die Haushaltungskosten für einen Vier-Personen-Haushalt liegen bei 4.599 Euro. So, Statistisches Bundesamt aus dem Jahr 2023, also Zahlen, die noch vielleicht günstig sind. Das heißt, unser Mensch mit 3,955 Durchschnittslohn, der hat dem Fehler noch 1.494,23, dass er seine Haushaltungskosten decken kann. Jetzt muss man natürlich, 4,599 sind die Kosten, man muss das Kindergeld abziehen und erste Verblüffung, der mit seiner Steuerklasse 4 und 3,955, wenn man von der Steuer, Lohnsteuer ist 540 Euro, wenn man das Kindergeld abzieht, dann ist er praktisch gerade steuerfrei. Mhm. Und jetzt kommt meine Kritik, aber nicht an dir, Sebastian. Wenn der jetzt 100 Euro Lohnerhöhung bekommt, ist er durch die Progression bereits beim Grenzsteuersatz von 24,59%. Also der zahlt auf 100 Euro fast 25% Steuern. Mhm. Der Durchschnittssteuersatz ist ja vollkommen okay. 13,04 oder 13,3 ist okay. Jetzt muss der Schatz, männlich, weiblich, divers, noch dazu verdienen, um die Lebenshaltungskosten zu erwirtschaften und braucht brutto 2,025 Euro. So, der zahlt 93,91 Lohnsteuer, ist okay, 4,6%. Aber wenn die beide jetzt jeweils 100 Euro mehr Lohn bekommen, 200 Euro, bleibe Abzug Steuer und Sozialversicherung 113,35 übrig. Und Sebastian, sind wir uns einig, statt diese 1.000 Euro steuerfrei, wäre eine Renovierung des Tarifes dringend notwendig, weil in dem Bereich, also man sieht ja, 3,955, die Steuerbelastung selber ist gar nicht so schlimm. Die Erhöhung geht weg. Und das ist der Vorwurf an die Politik, dass sie da keine Lösung findet. Und ich weiß, was kommt, 3.000 Euro, die müssen wir entlasten. Da kommt jemand und sagt, aber wenn man den Grundfreibetrag erhöht, dann wird auch der Reiche begünstigt. Das ist wie wenn du sagst, wir buchen keine Feuerwehr, weil das könnte sein, dass die Feuerwehr die Villa vom Millionär löscht. Und Sebastian, sind wir uns einig, die Aktivrente ist ein Mist, wenn du siehst, wie viel, also ihr tut mir ja leid von der Finanzverwaltung. Ich weiß gar nicht, wie ihr das machen wollt. Also, keine Bescheinigung. Da diskutieren wir, ob Reisekosten gezahlt werden können, weil klar, weil im Gesetz ein Hängerchen ist. Echt, also dieser gigantische Aufwand, unkoordiniert Mitnahmeeffekte möglich, macht den Steuertarif vernünftig.
Also du sprichst ja mehr Sachen an. Das eine ist ja tatsächlich, was ich ja auch schon seit Jahren kritisch sehe, ist einfach, wir haben ja jahrelang oben den Einstieg in die 42% Steuersatz nicht erhöht. Jetzt in den letzten Jahren hat man ja angefangen. Im Moment sind wir bei 69.879 Euro. Aber muss ich ja schon mal überlegen, bei 70.000 Euro sind wir beim Spitzensteuersatz. Und da ist halt schon die Schwäche im System. Wir haben halt eine hohe Inflation gehabt und eigentlich hätte man eben hinten raus, müsste man wahrscheinlich bei 100.000 mittlerweile sein, damit sich die Tabelle sauber zieht. Und das ist ja genau dieser Bauch, der dann eben gerade im unteren und mittleren Einkommen entsteht und du dann halt relativ schnell über die Progression hochspringst im Steuersatz.
Genau, und dass eine Lohnerhöhung einfach, der Durchschnittssteuersatz ist ja schwer okay, also finde ich jetzt mit 13 und 5, das ist ja okay, aber diese Steigerung ist zu heftig. Ne?
Ja.
Und was nutze ich mit 1.000 Euro, die ich vielleicht gar nicht kriege, oder 2.000 Euro, die steuerfrei sind, gönn's ja jedem Aktivrenten, nicht falsch verstehe, wirklich, ich gönn's jedem, ist okay, wenn das eigentlich Probleme beurteilt wird. Und die Verwaltung, Sebastian, wir sind uns einig, das ist alles mehr Arbeit für Verwaltung.
Ja, wobei ich immer sagen muss, wir haben ja nicht nur die Mehrarbeit in der Verwaltung, wir haben ja auf der anderen Seite auch die Mehrarbeit in der Lohnbuchhaltung. Egal,
ja, klar.
Wie du hast ja gesagt, eigentlich muss, wenn man es richtig machen will, muss man eine arbeitsrechtliche Vereinbarung schließen. Das sorgt ja, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, der Handwerksbetrieb mit 3 Leuten hat normal keinen Arbeitsrechtsanwalt gerade parat, der ihm das alles machen kann. Also muss man es irgendwie hinbekommen, verursacht ja auch wieder weitere Folgekosten, dann wenn man es wirklich ordentlich machen möchte. Ja,
oder man sieht die Aktivrente, ne? Dann weißt du jetzt was mit der steuerfreien Sonntags-, Freitags-Nachtzuschläge. Ne? Mhm. Kann ein großer Anbieter nur nicht liefern und es ist nicht, dass der keine Lust hat, der gibt sich ja Mühe.
Das ist halt dazu,
was machst du mit der Reisekosten? Das sind, also es ist einfach. Wie soll ich sagen, es ist einfach unglücklich. Wir wollen Bürokratie abbauen. Man merkt ja, dass die Politik sich bemüht, auch Behörde. Aber wirklich, du sparst 5% und 12 kommen dazu.
Ja, es ist halt.
Mit den 1.000 Euro, ja, aber.
Du hast ja vorher so schön gesagt, das Problem sind halt Subventionswirkungen. Das ist halt, ich will Anreize setzen und versuche das aber immer alles übers Steuerrecht abzubilden. Und das ist in meinen Augen die Schwäche im System, die wir seit Jahren haben und die wird halt immer größer. Weil, wenn ich alles versuche, übers Steuerrecht abzubilden, dann wird das Steuerrecht A nicht einfacher und B, es wird halt alles unübersichtlich und ich kann halt nachher wirklich die Wirkungen schlecht abschätzen. Und gerade bei der Aktivrente sehe ich halt auch, selbst wenn man zum Schluss zur Auffassung kommt, es hat den Steuerungseffekt, den gewünschten, nicht erreicht. Wir haben den Fachkräftemangel damit nicht besiegt. Das wieder abzuschaffen, diese Steuerbefreiung, wird ja ganz schwierig werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass politisch die Entscheidungsträger sich dann hinstellen und sagen, nee, das gibt's jetzt nicht mehr. Und selbst wenn es nachher nur 5 Personen wären, die diese Steuerbefreiung haben, das haben wir ja in ganz vielen Bereichen, dass wir uns da eben dann schwer tun. Man denke an den Paragraph 100, was war es, 101 fortfolgende Einkommensteuer, die Mobilitätsprämie.
Ja.
Eigentlich weiß niemand, wo ist der Anwendungsbereich. Trotzdem sagt die Politik, ich entfriste das Ganze und lasse es im Gesetz stehen. Und jede solche Maßnahme erfordert entweder in der Lohnbuchhaltungssoftware oder bei der Finanzverwaltung Programmieraufwand. Da müssen Leute sich Gedanken machen über Folgethemen, wie du es gerade gesagt hast, SFN-Zuschläge, Steuerreisekostenersätze und all diese Dinge. Es macht unser Recht halt immer komplexer, immer komplizierter. Und die Frage ist halt, wäre nicht einfach den Grundfreibetrag mal anzuheben, den Spitzensteuersatz mal oben sauber rauszuregeln, würde das nicht
mehr bringen.
Natürlich, es wird mehr kosten, aber auf der anderen Seite denke ich, ich habe es für mich mal hier gerade rausgeschrieben, Steuereinnahmen Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2019 gesamt 736 Milliarden Euro, 2025 166 Milliarden Euro mehr, nämlich schon 902 Milliarden Euro. Und dann hatten wir letztes Jahr ja noch das Sondervermögen mit 500 Milliarden Euro. Man muss sich dann schon mal überlegen, wir reden hier, bin jetzt ein bisschen großzügig bei so großen Zahlen, über fast 1,5 Billionen Euro, die der Staat zur Verfügung hatte im letzten Jahr. Hätte man nicht einen etwas größeren Wurf da mal machen können und sagen können, jetzt haben wir es und vielleicht wäre das ja wieder zurückgekommen. Normal war es ja in der Vergangenheit immer so, dass dann eben die Steuereinnahmen hinterher eher noch stärker gestiegen sind, trotz allem,
ja,
weil halt die Wirtschaft plötzlich sich wieder Luft gefasst hätte und mehr gelaufen wäre. Also daher.
Man muss ja auch einfach sehen, das Geld wird alles von, ja letztendlich doch zum Großteil, kann man sagen, was man will, vom Bürger verdient über die Einkommensteuer oder erarbeitet über die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer. Sebastian, die Praktiker sagen, ihr sollt nicht rumphilosophieren, ihr sollt was Gescheites machen. Genau. Jetzt machen wir noch den GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Genau. Also, wir hatten es in Vorbesprechung. Also ich muss sagen, ich habe das Gesetz jetzt völlig perfekt durchgearbeitet, aber durchgelesen. Und ich muss einfach sagen, also es betrifft alle und es tut alle weh. Insoweit finde ich persönlich, ist das Gesetz tatsächlich, also man hat sich da Mühe gegeben. Es ist unglaublich, wie man aber verteilt. Ziel ist die Stabilisierung des Beitragssatzes, eine gesetzliche Krankenversicherung. Und ich glaube nicht einmal, der Gesetzgeber denkt an sinkende Krankenversicherungsbeiträge, sondern man geht davon aus, man will den Zusatzbeitrag so bei 2,9% halten. Und jetzt gucken wir, was für die Praktiker drin ist. Und Sebastian, haben wir gerade schon überlegt, also das kommt gar nicht so richtig raus beim Minijob. Da haben wir eine, ja, also dem geht es ein bisschen an der Krage. Und zwar ist im Paragraf 249b SGB 5 jetzt geregelt, sagt natürlich viele nichts. Sie kennen doch den Minijob, 15% Renteversicherung zu Lasten vom Arbeitgeber, 13% Krankenversicherung, wenn es irgendeinen Bezug gibt zu einer gesetzlichen Krankenkasse, Familienversicherung, selbstversichert und so weiter. Dann sind wir schon bei 15 plus 13 plus 2% die einheitliche Pauschsteuer. Schöne Regelung, plus ein bisschen Umlage, je noch Anfalle, Insolvenzgeld. Also sind wir bei rund so, ja, 30,8% Nebenabgabe für den Arbeitgeber. Und jetzt ganz unauffällig hat man gesagt, die 13% Krankenversicherung, die ersetzen wir durch den allgemeinen Beitragssatz plus gesetzlicher Zusatzbeitrag. Das sind jetziger Rechtsstand 14,6% plus 2,9. Das heißt, die Krankenversicherungsanteil steigt auf, Vorsicht, 17,5%. Das heißt, die Arbeitgeberbelastung steigt tatsächlich um, kann man sagen, 4,5%. Und ich habe es mal ausgerechnet, der Mindestlohn 2027 wird 14,60 Euro betragen. Und wenn ich jetzt die 2% einheitliche Pauschsteuer für den Arbeitnehmer abwälze, was zulässig ist, oder Sebastian?
Ja.
Ja, dann habe ich einen Stundenlohn von 19,34 Euro. Und wenn ich anständigerweise, sage ich jetzt einfach mal so, die 2% Pauschallohn schon mit übernehmen, habe ich 19,63 Stundenlohn für jemand, der den Mindestlohn hat. Also man muss sich vorstellen, der Mindestlohn kommt nur beim Arbeitnehmer an und das sind also hohe Nebenabgaben. Und ich habe es extra nachgeschaut, damit ändert sich auch die Berechnung für den Midi-Job. Das ist ja dieser Betrag, 1 Cent über Minijob bis 2000 Euro. Und da ist die Arbeitgeberbelastung im unteren Bereich recht hoch, nämlich so hoch wie beim Minijob. Und auch der ist also angepasst, steht im Artikel, glaube ich, 2 von diesem Gesetz. Das heißt, Arbeitgeber im Bereich mit solche niedrige Löhne oder Minijob, für die ist das eine herbe Botschaft, steht im Gesetzentwurf so drin, das sei eine geringfügige Belastung der Arbeitgeber. Naja, also ich kenne jemanden, die habe extrem viele Minijobs und die wird in der Kostenrechnung schon der Luftschnapper kriegen und dieser Minijob-Bereich auch. Betrifft steuerrechnet. Dann haben wir die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze, wird um 300 Euro erhöht. einfach mal so. Also die wird immer weiter jetzt jährlich erhöht, aber sie hupst einfach mal automatisch um 300 Euro. Und dann haben wir, Sebastian, der Zuschlag für Familienversicherung. Also der Minijob kommt ab 1.1.27, ganz wichtig, also ab nächstem Jahr. Und dieser Zuschlag für Familienversicherung, der kommt erst ab 1.1.2028. Und es soll dazu, oder man will die Familienversicherung, da habe ich es überlegt, Sebastian, im Vorgespräch, für Angehörige, also Partner, Ehepartner, also geschlechtsneutral die Familien versichert sind, soll derjenige, der die originäre Versicherung hat, die Krankenversicherung, der soll einen Zuschlag von 2,5% zahlen, damit der Schatz, also der, die das Schatz mitversichert ist, in der Familienversicherung, also Zusatz von 2,5%, und den trägt der Versicherte alleine. Also das ist keine nicht 50-50 Arbeitgeberbelastung, sondern wirklich, das muss das Mitglied selber zahlen. Das ist wie dieser Zusatzbeitrag bei der Pflegeversicherung, wenn man elternlos ist. Und da haben wir gerade überlegt, Sebastian, für Partner, also wenn der Partner, Partnerin, mit Kind bis 7 Jahre, der ist ausgenommen. Also wenn der familienversichert ist, genau, dann ist er ausgenommen. Und ab 7 würde dann dieser Zuschlag anfallen. Also nehmen wir an, was machen wir denn? Zwei Männer haben ein Kind, ein Partner bleibt zu Hause und ist familienversichert. Und wenn das Kind dann 7 Jahre alt wird, dann muss der andere 2,5% Zuschlag machen. Mhm. Und das gilt für alle Familienkonstellationen, also auch klassisch Mama, Papa, einer arbeitet, der andere ist zu Hause bis 7. Also das heißt, ab 7 ist der Druck für eine Erwerbstätigkeit ziemlich groß. Und es gilt dann auch nicht, wenn das Kind behindert ist oder wenn man wegen Pflege zu Hause bleibt. Das ist diese Familienarbeit. Und man hat jemanden mit Pflegegrad 2 und den pflegt man 10 Stunden pro Woche. Und deswegen keine Erwerbstätigkeit, dann fällt dieser Zuschlag auch weg. Ja. Und Sebastian, für mich war spannend, wie kriege ich denn das jetzt als Arbeitgeber mit?
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen.
Ja, da soll es ein Meldeverfahren geben.
Also das wieder beim spannend, wahrscheinlich wieder über Elstam, wie wir das ja bei der Pflegeversicherung schon so erfolgreich getestet haben.
Sebastian, ich höre da eine gewisse Kritik raus. Also die Sozialversicherung tut mir ein bisschen leid. Manchmal kriegst du auch viel Prügel ab. Im Seminar, wenn du sagst, da kommt ein Meldeverfahren, der Sozialversicherung, sage ich immer schon, ja, Herr Sprenger, ja, das dauert Jahre. Also die haben da echt einen schlechten Ruf. Und ich muss zugeben, ich bin auch ganz ein bisschen skeptisch. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die treue Menschen, die für die SV tätig sind, nehmen sie es nicht, das glaube ich nicht ehrlich, aber es ist einfach so. Das soll ein Meldeverfahren.
Es ist halt einfach auch da, wir sind halt, ich spreche ja immer wieder bei sowas gern vom Digitalisierungswunderland. Das liegt ja nicht an den Kollegen in der Sozialversicherung. Ja, genau. Wir sind ja alle willig, das zu machen. Das Problem ist einfach nur, wir stehen uns halt mit Datenschutz, Steuergeheimnis, Sozialversicherungsgeheimnis und dann im Weg, im Datenaustausch. Da nutzen wir parallel, genau, grundlegende Strukturen vom anderen mit, ja, ohne es halt zu Ende durchdenken zu können. Das ist in meinen Augen aber eines unserer Probleme, die einfach zu riesiger Bürokratiebelastung in den Lohnbuchhaltungsstellen führen. Und
ja, aber der Krankenkasse, ne? Du hast keine Daten wahrscheinlich. Genau. Ist der Familie, mitversicherte Familienangehörige, wann ist das Kind 7 plus, also das muss man sich auch mal vorstellen, das muss man erst mal erfassen, dann haben wir unterschiedliche Verwaltungssysteme in der Krankenkasse natürlich, dann brauchst du Meldeverfahren und dann kommt der Datenschutzbeauftragte und sagt, ja, das kann der Arbeitgeber dann einfach abrufen, der muss sich extra anmelden, ne? Weil das haben wir ja, das ist ja der Vorwurf mit dieser elektronischen Arbeitsunfähigkeit, und da muss man echt die SV in Schutz nehmen, die hat eigentlich gesagt, komm, wir übermitteln es euch so, wir wissen, ob ihr denn erfasst habt. Nee, der Datenschutzbeauftragte sagt, dass der am Montag beim neuen Arbeitgeber anfängt, ich kriege noch dessen als Altarbeiter die Daten, da bin ich mal gespannt, der Datenschutzbeauftragte, also das ist dann auch schon, ist ja immer extrem praxisnah, ja, weil das ist ja schon auch intim, ne? Familienversicherung, also das muss man sagen, ne?
Ja, wobei hier muss ich halt sagen, hier könnte ich mir vorstellen, 7 Jahre, die Meldedaten legen ja über das Elstam-Verfahren bei der Finanzverwaltung vor. Die Finanzverwaltung hätte die Daten. Es muss halt dann nur ein Öffnungsgesetz geben, dass die Finanzverwaltung diese Daten dann auch für diese Zwecke dem Arbeitgeber mitteilen darf.
Ja, wir hoffen halt, dass die Erfahrung von der Pflegeversicherung, von diesem Meldeverfahren, die zeitliche Verzögerung, dass man nachher doch die Steuerdaten gebraucht hat, dass das dann wirklich, also eine Gesetzesbegründung wird so geschwurbelt, das sei alles kein Problem, auch für die Krankenkasse. Und ich bin da echt skeptisch, ob das bis am 1.1.2028.
Vor allen Dingen, greift. Auf der anderen Seite denke ich halt, wenn du jetzt wirklich wieder ein eigenes Verfahren über die Krankenversicherungen etablierst, es wird ja auch technisch immer aufwendiger. Du hängst ja dann zum Schluss haben wir das Verfahren wieder, die parallel Ähnliches machen. Das macht die Sache normal nicht besser.
Dann haben wir es besprochen, da gibt es eine Teilarbeitsunfähigkeit, erneut. Also 25, 50, 75, das ist wohl aus den nordischen Ländern, also Schweden, Dänemark und so weiter, Norwegen. Das heißt, wenn jemand krank ist und so weiter, immer Zeitraum mehr als 4 Wochen. Also in die erste 4 Wochen passiert nicht, sondern die Erkrankung muss voraussichtlich, so habe ich es verstanden, mehr als 4 Wochen andauern. Mhm. Dann kann man tatsächlich als Arzt sagen, sie sind nur zu 50% arbeitsunfähig, zu 50% sind sie arbeitsfähig und dann wird es eine Teilarbeitsunfähigkeit geben, das heißt, dann wird der Arbeitgeber zu 50% beschäftigen und die anderen 50% sind über Entgeltersatzleistungen abgedeckt. Allerdings muss der Arbeitgeber zustimmen, weil das ist, ja, sind wir gespannt. Michael Bühler, sehr, sehr Praktiker, also wirklich, Michael ist schon der Guru der Lohnabrechnung, der war auch skeptisch und sagt, boah, das gibt wieder, das sind wir gespannt. Und die Teilrente, zurzeit kann man sagen, ich will 99,9% Teilrente und schaffe dann weiter, dass man den Schutz über das Krankengeld hat. Wenn man länger wie 6 Wochen krank ist, da hat der Gesetzgeber jetzt gesagt, das ist mir jetzt zu viel Gestaltung, das geht zukünftig nur 2/3 nach unten. Also da hat man eine Lücke geschlossen. So, damit haben wir tatsächlich Minijob, heftig, Zuschlag für Familienversicherung ab 28, sind wir gespannt, wie es technisch funktioniert, Teilarbeitsunfähigkeit, habe ich erzählt, und der Übergangsbereich, dass da die Formel ändert, habe ich auch erzählt. Ich glaube, das war so das Wichtigste, oder Sebastian, aus dem GKV?
Also, klar, also das sind die Sachen, die halt den Arbeitgeber betreffen. Ja. Flankiert wird das ja dann mit eben Einschnitten im Leistungsbereich. Das betrifft ja aber den Arbeitgeber eben nicht direkt. Das heißt eben homöopathische Mittel, die nicht mehr ersetzt werden sollen. Hautkrebs-Screening, das reduziert werden soll und solche Dinge. Die stehen natürlich auch in dem Gesetzentwurf noch drin. Parallel natürlich flankiert, dass der Werbeaufwand durch die gesetzlichen Krankenversicherungen reduziert werden muss und die Verwaltungskosten vor allen Dingen im Bereich der Vorstände der gesetzlichen Krankenversicherungen jetzt gedeckelt werden, dass da eben auch nicht mehr die Kostenexplosion da ist, dass ich mir nicht als Vorstand unbegrenzte Zahlungen leisten kann. Das sind so ein bisschen flankierende Maßnahmen. Ich bin tatsächlich ein bisschen skeptisch, wenn ich mir so überlege. Ich habe ja im Vorgriff, als du mir geschrieben hast, wir wollen uns darüber unterhalten, mal angeguckt. Wenn man überlegt, die Krankenversicherung ist ja von 1883. Und man muss sich dann schon überlegen, es ist schon so, wenn man dann liest auf Wikipedia, Bismarcks Sozialgesetze konnten die von ihm erhoffte Entfremdung der Arbeiterschaft von den Sozialdemokraten durch die Einführung der Bismarckschen Sozialgesetze nicht erreichen.
Ja, das ist. Dann also bei mir, der Kanzlei ist.
Ein paar Punkte. Es klingt eigentlich schon so, wie wenn du den Beitrag problemlos kopieren könntest und kannst ihn auf 2026 übertragen.
Ja, ich habe ja schon viele Beitragssicherungsgesetze erlebt. Und in meiner Kanzlei, das macht mir auch schon Kummer, ist tatsächlich, ärgern sich viele über die Krankenversicherung. Also gerade die Freiwilligversicherung, also ja, aber Sebastian, uns geht's nichts an, aber jedenfalls, also wir würden uns wünschen, dass das mit der Einspielung der Familienversicherungsdaten klappt. Genau. Und dann,
Und ansonsten kann man eigentlich nur so ein bisschen als Außenstehender sagen, man ist froh, es ist jetzt mal ein Schritt gemacht worden. Der große Wurf ist es nicht. Das muss man auf der anderen Seite, glaube ich, einfach auch.
Ja, aber das Sebastian, muss man auch sagen, ob das überhaupt gelingt so in dieser Welt, ist die Frage. Aber also man hat sich möglichst bemüht, die Belastung auf alle zu verteilen. Das finde ich, das muss man sagen. Also es trifft die Pharmaindustrie, es trifft die Ärzte. Also ja, klar.
Genau. Es ist also, wie im Steuerrecht auch, das einfache Steuerrecht wird ja auch schon seit Jahrzehnten angekündigt. Der große Wurf ist auch da noch nicht erfolgt. Es ist halt mehr eine Behandlung und die Hoffnung eben, dass durch die Stabilisierung es jetzt eben funktioniert, dass das System weiterträgt.
Genau, also jedenfalls keine Steigerungen. Ne?
Genau.
Also gut.
Wollen wir noch umspringen? Wir haben noch das wunderschöne Thema Belege und
genau.
Sebastian, einfach also den Einstieg lassen.
Genau, man muss wissen, das ist ein Thema, da sind uns vom Prinzip her, diskutieren wir immer drüber. Und zwar, ich kann das Beispiel erzählen, und zwar, ich habe Reisekoscher-Seminar gehabt und dann nehme ich morgens schon als erstes rein dieses Thema, wie müssen Belege, bei der Reisekoste gibt es halt viele Belege, wie müssen Belege gespeichert werden, verwaltet werden, damit es den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entspricht. Warum? Der Steuerberater, Steuerberaterin hat Angst vor Verstößen gegen grundsätzliche Ordnungsgemäßigkeit der Buchführung. Warum? Eine Buchführung ist ein Beweis. Es ist ein Beweis, dass es so war. Und Sie können sich vorstellen, es ist wie so eine mittelalterliche Wasserburg. Außerrum der Wassergrabe und dann aber noch ein ordentliches Tor. Und wenn ich jetzt gegen die Grundsätze ordnungsgemäße Buchführung verstoße, dann ist mein Wassergrabe praktisch wie bei so einem Spiel erledigt. Weil damit die Beweiskraft angeschlagen ist von der Buchhaltung. Und jetzt muss der Betriebsprüfer nur noch einen Fehler finden. Das wird ihm, wenn es ein guter ist, oder wenn es ein guter oder ein guter ist, nicht schwerfallen. Und dann sagt er, so, jetzt habe ich's. Und dann ist mein Eingangstor, dieses schöne, dicke Bohlentor, auch schon kaputt. Und deswegen sind wir als für den Bereich der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, wollen wir Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erfüllen. Und jetzt geht es um die Frage, was ist mit Reisebelege? Und das erste, Sebastian, es gibt viele Reisebelege per PDF. Also ich gehe bald auf die Bahn, ja, oder ich ging auf die Bahn und habe mir online das Ticket runtergeholt, das bekomme ich als PDF. Und jetzt, das liegt mir so am Herzen, jetzt wird in der Praxis immer noch viel dieser Beleg ausgedruckt und der Reisekostenabrechnung beigelegt und dann wird es ausgezahlt. Aber Sebastian, ich brauche dieses Original-PDF vom PC, vom Andreas Sprenger, muss ich rüberschieben in die Firma Sprenger Worldwide AG und GmbH und Co. KG.
Und Sebastian, es ist leider so. Also wir haben ja, du hast ja richtig gesagt, die GOBD, diese Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und zum Datenzugriff vom 28.11.2019 sind auch schon ein bisschen stark angegraut. Überarbeitet worden sind sie, aber auch nicht wesentlich am 11. März 2024. Da sind drei, vier kleine Änderungen gemacht. Und da steht halt letztlich drin, die Belege in Papierform oder in der Form, wenn sie halt PDF kommen oder in elektronischer Form, sind zeitnah. Das heißt, möglichst unmittelbar nach Eingang oder Entstehung gegen Verlust zu sichern. Das ist die Textziffer 4.1. Und genau, ja, so ist es normalerweise. Also wenn der Beleg
auch ohne Medienbruch, ne?
Ja, hat das also eben hier. Ja,
und der Medienbruch ist PDF in Papier. Bitte dran denke. Also klar, die Leute sagen dann, da muss ich auch sagen, meine Generation, ne, der, weiß ich was, 63-jährige selbstbewusste Vertriebler, der tut sich halt schwer, das hinzukriegen, dieses PDF, von das er besorgt hat, von seinem PC rüberzuschieben. Zeitnah, Sebastian, würde ich sagen, 4 bis 6 Wochen, ne? Das ist auch so ein praktisches Problem. Und es nutzt nichts, dass es ausgedruckt ist. Und ich höre immer wieder, das sagt auch der Steuerberater, die WP-Gesellschaft, das gäbe es nicht. Doch, es ist so, leider ist es so. Ja. Also, Sebastian, aber keine Chance, ne?
Ja, also wie gesagt, das BMF-Schreiben ist da wirklich sehr eindeutig grundsätzlich und du hast ja richtig gesagt, das Problem ist mehr ein praktisches Problem, wenn man mit dem Prüfer dann spricht und kann sich ja auf ein vernünftiges Vorgehen einigen, wo man einfach sagt, es gibt halt gewisse betriebliche Notwendigkeiten, aber der Punkt ist halt immer, wenn, dann musst du es ja auch sauber dokumentieren. Du hast ja deine Dokumentationspflicht, wie deine Vorgänge im Betrieb laufen. Auch das wird ja oft nicht gemacht. Da steht eben nicht, also bei uns ist es so, die Leute buchen, wir bleiben mal beim Bahnbeleg das selber über ihren privaten Account und dann drucken sie den Beleg aus, geben den mit der Reisekostenabrechnung zusammen. Wenn man es so machen würde, so ein organisatorisches Konzept dazu schreibt und sagt, so ist unser Weg, dann mag man sagen können, yeah, wenn man das mit einer gewissen, ja, die schwammigen Begriffe im GOBD-Schreiben entsprechend auslegend, das zugunsten des Steuerbürgers auslegend aussagen, okay, das passt soweit, aber es fehlt dann meistens das organisatorische Konzept, dann müsste es eben sein, okay, jetzt brauche ich den PDF-Beleg, der muss, wie du sagst, zeitnah, da können wir schon wieder streiten, was ist zeitnah, Beim elektronischen Fahrtenbuch hat man mal zeitnah definiert, innerhalb von 7 Tagen muss die Nacherfassung sein. Ich würde dir recht geben, hier so 4 bis 6 Wochen einfach aufgrund der betrieblichen Abläufe. Das ist das Normale. Da sollte es halt dann im Buchhaltungssystem diese PDF-Datei auch abgelegt sein. Die muss dann verbunden werden natürlich mit den Buchungen. Auch das muss da sein. Was man auch immer wieder sieht, ist dann wird auch nicht die ordentlich in der Kontierung, in der Buchung der Zweck nicht ordentlich beschrieben, sondern es wird einfach nur im Konto abgelegt und die Verbindungen fehlen. Auch da ist so ein Punkt. Und wie du sagst, dann hat man halt im Rahmen der Prüfung als Prüferin, als Prüfer sofort den Fuß in der Tür, Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Und das will sich doch keiner vorwerfen lassen.
Ja, mir habe Angst, Sebastian, vor dem Tsunami-Effekt. Zurzeit höre ich immer, aber Herr Sprenger, man hatte erst Prüfung, da war das nie Thema. Ich liebe euch ja für diese Geduld, das muss ich einfach sagen. Aber das Problem ist wie bei der Erziehung. Du lässt halt, weiß ich was, 10-mal zu, dass abends über die Stränge geschlagen wird, beim ins Bett gehen. So, und dann für die Kinder ist völlig unvorstellbar, wenn du am 11. Tag plötzlich den Tobsuchtsanfall kriegst. Und ich befürchte, dass irgendwann mal, in NRW haben wir das in Ansatz schon, wenn man draußen bei der Firma ein NRW-Seminar hält, merkt man, dass da der Druck größer ist, dass dann tatsächlich Finanzverwaltung irgendwann mal sagt, so, jetzt schlagen wir los. Und dann kannst du nicht mehr reparieren. Deswegen so diese Herzensangelegenheit, das in der Runde an große, kleine Betriebe, an die Steuerberatung, schau sie, dass die Mandanten, die Betriebe tatsächlich sich diese PDFs geben lassen von den Mitarbeitern. Da kommt immer, aber die haben es doch, Herr Sprenger, die haben es doch auf ihrem PC, dann fordere ich es halt an. Naja, wir haben Mandanten, die sagen dann, ich habe die Rechnungen nicht mehr, der PC ist E-Mail-Programm, ist abgestürzt. Ne?
Da muss man ja einfach sagen, das Problem ist ja nachher im Rahmen der Außenprüfung, das heißt ja so, die Ablage der Belege und die Zuordnung zwischen Beleg und Aufsatz müssen in angemessener Zeit nachprüfbar sein. Jetzt kannst du wieder streiten, was ist angemessene Zeit? Wenn du das schaffst, am nächsten oder am übernächsten Tag alles entsprechend vorzulegen, wird da sicher der Prüfer noch sagen, okay, das ist für mich angemessene Zeit. Wenn es halt dann wirklich, man ist erstmal 2-3 Wochen auf der Suche, wo ist der Beleg, dann haben wir ein Thema. Und wie du aber sagst, das sind wir ja ganz nah beieinander. Wir sind ja da beide Personen, die schon lange dafür werben, dass man da einfach gucken muss. Wir haben dieses Schreiben und das 2019er Schreiben ist ja nicht das erste Schreiben. Das allererste Schreiben ist ja von 2004 damals gewesen und das wird ja seither immer wieder hier angepasst. In Punkten.
Sebastian, das BMF-Schreiben ist ja, wenn man es durcharbeitet, ist ja vom Prinzip her okay. Das Problem ist, dass es niemand versteht. Ich meine halt, da bleibe ich jetzt einfach, ich entschuldige mich bei dir. Also es müsse BMF-Schreiben so verständlich sein, dass es der normale kaufmännisch Gebildete versteht. Das ist einfach das ist verschwurbelt, verkopft. Ja. Das merkst du, sitzen Menschen aus großen Unternehmen, da ist das, ja klar, da ist das auch strukturiert. Denk doch mal an meinen Handwerker mit 35 Mitarbeitern, an den mittelständischen Betrieb, der irgendwas produziert und 500 Mitarbeiter hat. Erklärt doch mal, es kann doch nicht sein, dass ein BMF-Schreiber, dass man heute hergeht, BMF-Schreiber, der künstliche KI gibt, soll es einem übersetzen und du denkst noch als Fachmann, so steht es ja nicht drin. Leute, also ich meine einfach, das ist eine Anforderung an eine moderne Verwaltung, so zu schreiben, dass es dem Sprachgebrauch des Jahres 2025 entspricht und dass man einfach ein bisschen die Wirklichkeit der Menschen abbildet. Sebastian, zweite Punkt.
Lass mich ganz kurz reingrätschen, weil es hier gerade gut passt.
Du tust mir es einfach immer leid halt. Ne?
Nein, also ich bin ja ganz bei dir. Also ich sehe es genau wie du. Das Problem, was wir einfach an der Stelle auch noch sagen müssen, das Problem verschärft sich. Wir haben nächstes Jahr die Einführung EUBP verstärkt bei der deutschen Rentenversicherung. Das heißt, die deutsche Rentenversicherung verlangt viel mehr Unterlagen, die in Zukunft digital gespeichert werden müssen. Das heißt, das GOBD-Schreiben auch bei uns wird viel wichtiger werden, da wird es viel mehr Anwendungsbereiche geben, weil Unterlagen jetzt eben digital vorgehalten werden müssen, muss man gucken, dass man den Prozess nicht nur sozialversicherungsrechtlich für die deutsche Rentenversicherung richtig auflegt, sondern gleich die Finanzverwaltung mitdenkt. Und parallel flankierend kommt ja die Finanzverwaltung mit § 4 Absatz 2a Lohnsteuerdurchführungsverordnung. Da steht bei uns drin, wie Unterlagen für eine Außenprüfung aufbereitet werden müssen. Bisher ja nur die Lohnbuchhaltung über diese digitale Lohnschnittstelle, DLS, jetzt ausgeweitet auf sämtliche Vor- und Nebensysteme, soweit dann eben schon Schnittstellenbeschreibungen da sind. Die erste, die für nächstes Jahr schon da ist, sind die Fahrtenbücher, die elektronisch geführt werden. Und das wird ja ausgeweitet werden. Das heißt, für die Reisekostenabrechnung, für die Zeiterfassungssysteme wird es spätestens nächstes Jahr auch entsprechende Datensatzbeschreibung geben. Und dann muss ich die Daten so aufbereitet haben, mit der Verknüpfung dann auch bis hin zum Beleg. Und da werden die Anforderungen einfach schärfer werden. Und es geht halt um zwei Punkte aus meiner Sicht. Der eine Punkt ist, man will ja keinen Ärger mit der deutschen Rentenversicherung noch mit dem Finanzamtsprüfer oder der Finanzamtsprüferin. Man will doch, dass die schnell wieder aus dem Haus sind. Also muss man gucken, dass man diese Anforderungen erfüllt. Das Ganze bedeutet aber eben erstmal wieder Aufwand, weil man muss sich einmal seine Vorgänge anschauen, gucken, sind wir heute schon so weit, dass wir sagen können, wir erfüllen das alles. Das ist natürlich der Best Case. Dann kann ich da Haken dran machen, kann sagen, der Prüfer kann ruhig kommen. Der nicht so gute Fall ist halt dann der, wenn ich feststelle, nee, ich bin noch nicht so weit, muss Änderungen machen und ich muss im Zweifel vielleicht mir dann sogar überlegen, muss ich Workflows im Unternehmen komplett umstellen, muss ich meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter schulen, muss ich vielleicht sogar Software dafür anschaffen, um das entsprechend vorzuhalten, um mir dann das Leben in der Prüfung leichter zu machen, während es halt ja dann in der normalen Arbeit sicher komplexer wird.
Weißt du, das ist das Problem, dem Mitarbeiter B zu sagen, ich brauche von Ihnen das PDF. Da wirst du jetzt lachen. Du wirst sagen, ja klar, ich schicke Ihnen das per Mail rüber. Es gibt Leute, die tun sich da wahnsinnig schwer. So, dann zum Zweiten Software. Da wird eine Software gekauft. Das entscheidet natürlich auch der Einkauf. Da geht es um Kosten. Da geht es aber auch, wer überzeugt den Einkäufer davon, dass das Ding gut ist. Und nachher der Praktiker sagt, aber für meine Arbeit ist es total schlecht. Dann sage ich die Softwareverkäufer, das muss ich einfach auch mal sagen, alles, das entspricht den Regelungen und du denkst nachher bei dir, nee, es entspricht eben nicht. Da würde ich mir immer auch eine stärkere Produkthaftung wünschen. Und das wird jetzt wohl gerade diskutiert, wie der Immatrikulationsbescheinigung, in welcher Form der vorliegen muss. Ja. Das müsste ich wohl jetzt 5 Tage schon drüber diskutiert haben, wo du dann auch wieder denkst, okay, aber so, du musst natürlich deine Studentinnen, Studenten sagen, ab nächstem Jahr, ich brauche das sehr schnell wahrscheinlich und auf diesem Wege, das muss man alles draußen erklären und du musst halt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen wirklich mitnehmen, du willst sie ja nicht verlieren. Du musst sagen, bitte probiere es nochmal. Ja, also Sebastian, der zweite Punkt war, das war ein süßer Fall, weil den können wir auch noch besprechen. Da ist eine Firma, die mittelständisch, ich glaube 500 Mitarbeiter, wirklich in dem Fall ja so Träger der Wirtschaft und die haben Monteure. Und die haben ein System, da trägt der Monteur, der hat es praktisch in seinem Kombi und da wird einfach Daten erfasst und mit dem System sind wohl auch alle einverstanden. Es geht nicht um die Kontrolle der Monteure, sondern um Abrechnungsdaten für den Kunden, dass man weiß, wann der wo bei welchem Kunde tatsächlich war. Und da kam die Frage auf, die parke irgendwo in der Innenstadt von, weiß ich was, B-Stadt und ziehe kleiner Beleg 2 Euro. Also Freiburg ist auch noch so, dass man das Parkbelege zieht. Und dann gehen die her und scannen das im Fahrzeug schnell ein und dann wird das praktisch an die Firma übergeben und daraus wird dann Abrechnungen gemacht, aber jetzt habe ich diesen 2-Euro-Beleg. Und jetzt musste ich sagen, wer hat das vom belegersetzenden Scannen? Jetzt musste ich sagen, nee, das belegersetzende Scannen, das hat der Sebastian und ich haben schon mehrfach diskutiert, das hat das 4-Auge-Prinzip. Wenn es jemand Fremdes scannt, dann ist okay. Aber wenn es der den Beleg erzeugt hat, scannt, dann muss er den Originalbeleg aufbewahren. Sieht übrigens auch die SV in große Teile so, also die Deutsche Renteversicherung Bund. Und dann sagt die Teilnehmer zu mir, wortwörtlich ganz nette, Herr Sprenger, das ist doch schwachsinnig, das kann es nicht sein. Aber ich musste sagen, doch, da haben wir jetzt eigentlich ein Problem. Man stelle sich mal vor, es kann sich vielleicht jemand vom Ministerium nicht vorstellen, der Beleg liegt jetzt irgendwo im Handschuhfach von dem Kombi oder in der Brusttasche vom Monteur. Der liegt irgendwo. Der Monteur hat ihn ja abgescannt, also der denkt, ist erledigt. So, jetzt muss er dran denken. Immer freitags, wenn er das Fahrzeug reinigt, au, die ganze Zipsele da bitte jetzt in eine Tüte mache, dem Betrieb schicke. Der Betrieb sagt, okay, das sind die Zipsele vom Monteur Sprenger, die müsse jetzt original in irgendeinem Ordner aufbewahrt werden. Kleinstparkbelege Januar 2025, 26. Ne? Und dann hast du im Keller bei der Digitalisierung dann 12 laufende Meter stehe, Parkbelege, das waren immerhin 500 Mitarbeiter. So. Sebastian, jetzt frage ich dich, das Belegers jetzt, das kenne, ist ein Problem, ne?
Ja, ist es.
Also du bist jetzt der arme Socke, das muss ich jetzt echt sagen, dich piepe jetzt an.
Also wobei ich da immer sagen muss, weißt du, ich mache mir es ja jetzt auch einfach und sagte ganz einfach, belegerkennendes Scannen, da gibt es ja wunderschöne Musterverfahrensdokumentationen, ja. Und die stammt noch nicht mal von der Finanzverwaltung, ja. Sondern die stammt ja von der Bundessteuerberaterkammer. Ja.
Sebastian, du kannst jetzt nicht in der 100. Minute 3-2 gewinnen. Das doch. Will ich jetzt nicht haben. Aber es ist so, er hat ja recht.
Die ist ja vom 29. November 2019 und da ist ja das Vier-Augen-Prinzip normiert. Das, also, wenn man das GOBD-Schreiben von der Finanzverwaltung liest, da steht das nicht so deutlich drin. Da steht immer drin, Beleg erkennen, scannen und so weiter, aber so wirklich beschrieben ist es nicht. Das finde ich persönlich ist die Schwäche im System, weil man hätte ja sowas machen können, zum Beispiel, wie wir es ja bei der Umsatzsteuer haben, Belege bis 250
Euro,
vereinfachende Regelung, wenn das der Arbeitnehmer direkt scannt, alles gut. Berechtigt ja da auch, da machen wir ja bei der Rechnung auch nicht groß rum, da sind wir ja auch vereinfachend unterwegs, dann könnte man zum Beispiel Parkbelege und solche Sachen, da wäre man raus. Hat man aber nicht gemacht, man hat es überhaupt nicht definiert und dann muss man halt suchen, wo gibt es die beste Definition und die beste Definition ist tatsächlich von eurer Seite, von der Bundessteuerberaterkammer, vom deutschen Steuerberater, vom November 2019 und da wird ja das Vier-Augen-Prinzip sehr stark herausgestellt. Und damit fällt es uns halt auf die Füße, weil wenn ich es richtig machen will, dann muss ich diese Dokumentation ja zusammenlegen, also GOBD-Schreiben von der Finanzverwaltung, das die Musterverfahrensdokumentation zum ersetzenden Scannen vom Steuerberaterverband und von der Bundessteuerberaterkammer. Und wenn ich das halt verschränke, dann heißt das ganz klar, ich brauche ein Vier-Augen-Prinzip. Jetzt könnte ich mir vorstellen, du kannst sowas machen, das ist ja immer die Idee, die ich dann noch habe und sage, naja, okay, der Mitarbeiter scannt den Beleg direkt ein vor Ort, schickt dann den Papierbeleg an die Buchhaltung. Die Buchhaltung, besteht eine Verfahrensdokumentation, die kontrolliert, der eingescannte Beleg stimmt mit dem Originalbeleg überein und dokumentiert dann die Vernichtung des Originalbeleges zeitgleich mit der Verbuchung des digitalen Beleges und der revisionssicheren Ablage des digitalen
Beleges. So habe ich es dann auch erklärt, Sebastian. Also das ist wieder süß, dass man ich habe das dann nicht erzählt, aber ich wollte es jetzt erzählen. Aber so habe ich auch gesagt, das geht dann lustigerweise noch in eine Vorauffassung, macht jemand völlig Abstraktes. Da habe ich gesagt, das ist einfach so, der muss einfach jetzt die Daten übermitteln, das ist erstmal gut und dann legt er die Belege bei und sie hake es dann ab und dann dürfen sie es dann vernichten. Wenn man sieht, Beleg und Scan stimmt, dann meine ich, ist es in Ordnung. Ja. Aber das muss man auch erst erklären. Dann sage ich, dann mache ich einfach eine kleine Verfahrensbeschreibung, mache es ganz praktisch, schreibe sie rein, also Anweisung an die Monteure, ihr legt bitte das in den Briefumschlag, dann wird die Daten ermittelt, ihr legt den Briefumschlag dieser Stelle vor und die hat die Aufgabe, das zu kontrollieren und dann kann man sie vernichten. Also es gibt Lösungen, Sebastian. Mir war wichtig, weil dann habe ich den Vorwurf bekommen von der WP-Gesellschaft aus Stuttgart, das wird nicht stimmen, das stimmt natürlich, was ich gesagt habe im Seminar, also das ist offenbar wenig bekannt, ich habe das thematisiert und Sebastian, jetzt hast du echt 3-2 in der 100. Minute gewonnen.
Das ist das aber gar nicht gesehen haben, weil der Punkt ist ja...
Das ist doch süß, Sebastian. Wir brauchen
hier die doch keine
Kinder. Doch.
Nein. Aber was mir eben nur wichtig ist, so wie dir auch, man muss einfach hier miteinander ins Gespräch kommen.
Genau.
Das Problem ist, es gibt keinen Weg. Das ist zum Beispiel, ob meine Buchhaltung GOBD-konform ist und so weiter, kann ich nicht über eine verbindliche Auskunft oder eine Anrufungsauskunft absichern. Sondern das stellt sich erst im Nachhinein raus. Und das ist die Gefahr, die du ja gerade so schön beschrieben hast. Wenn die Verwaltung morgen sagt, sie setzt diese Regeln hart um, obwohl man es in der Vergangenheit eben großzügig gesehen hat, dann wird es ein Problem fürs Unternehmen. Weil
also ich habe schon
berufen kann ich mich nicht.
Ja, klar.
Und dann wird es echt schwierig. Und daher, ja,
also die GUBD sind rätselhaft, es ist keine gesetzliche Regelung, aber alle Gerichte sagen, es obliegt der Finanzverwaltung, die zu bestimmen. Also ihr habt dann so eine ganz eigenartige, habt da weit recherchiert, eine ganz eigenartige, ihr habt eine eigene quasi Gesetzgebungskompetenz für die GUBD. Und ich will auch immer darauf hinweisen, wenn Kreditverhandlungen sind oder es geht um Krise im Unternehmen, dann guckt auch schon mal jemand, ob die Buchhaltung GUBD-konform sind, spielt auch im kaufmännischen Bereich eine Rolle. Ja, und
ich glaube tatsächlich,
wirklich
bei GUBD eigentlich nicht so sehr bei der Steuerverwaltung gucken. Ich würde eher sagen, das ist schon eine Ableitung aus dem Handelsrecht.
Die aus
dem Handelsrecht. Die Finanzverwaltung sieht sich jetzt so ein bisschen als Schreiberling und wahrscheinlich
nicht
im Rechtsweg schon gucken. Also ich weiß, die Finanzgerichte sind da sehr groß.
Nee, auch die Rechtsprechung der Zivilgerichte sagt, Das ist tatsächlich also eine ganz rätselhafte Konstruktion, kein Gesetz, aber die Finanzverwaltung bestimmt weitgehend den Begriff der GUBD und auch das ist ja Handelsrecht erstmal, ja, das genau. Muss man sagen, aber die sage, das bestimmt tatsächlich die Finanzverwaltung. Nur mal zum Abschluss, für die Teilnehmer, die jetzt aus der Praxis kommen, kein Mut verlieren. Ich sage immer, wir müssen wissen, wir haben ein Problem und dann muss ich erstmal sagen, ich nehme den Bohrer und ich muss halt für ein 10-Zentimeter Brett brauche ich halt 5 Stunden, um das durchzubohren mit einem kleinen Bohrer. Das ist wirklich auch für Leute in der Steuerberatung, in der Kostenrechnung, in der Finanzbuchhaltung, in Reisekostenabrechnungen. Da muss man einfach sagen, mit Geduld kriege ich das hin, ich muss ja alle mitnehmen, meine ganze Schafherde muss ich sagen, ihr müsst durch diesen kleinen Gatter durch, aber drüben ist das Gras noch schöner. Keine Angst kriegen, Finanzverwaltung ist jetzt kein Monster, aber wir müssen es einfach auf den Weg kriegen, es ist tatsächlich so. Und ja.
Es wird halt für die Betriebe auch interessant, die natürlich dann in Richtung Tax Compliance Management Systemprüfung gehen wollen, dieses TCMS-Prüfung, was ja da auch am Aufkommen ist, für die wird natürlich das umso wichtiger werden. Und ich glaube tatsächlich, der Weg wird dahin führen insgesamt, dass man halt eine saubere Verfahrensdokumentation braucht, eine saubere Dokumentation über die Workflows, die man im Unternehmen eingerichtet hat. Da geht es ja auch ein bisschen darum, sich selber zu schützen, nach dem Motto, wenn ich ja sauber dokumentiert habe und das alles versucht habe, richtig zu machen, kann niemand kommen nachher und sagen, es liegt eine Steuerhinterziehung vor.
Es fehlt eine ISO-Zertifizierung für Buchhaltung.
Ja,
das ist im Betrieb höre ich dann also, wir sind ISO-zertifiziert bezüglich Sicherheit, bezüglich Bestechlichkeit, aber es fehlt an der ISO-Zertifizierung für eine Buchhaltung, ja. Und zwar nicht von Firmen, die das nur Geld zum Geldverdienen verwendet, sondern die ernsthaft. Ja, also die ISO-Zertifizierungen sind nicht zum Geld verdient. Die sind schon ernsthaft gemacht, aber das fehlt. Sebastian, jetzt haben wir uns verbabbelt.
Genau, lass uns doch ganz kurz, also Abschluss, wie ist es jetzt mit der Lohnsteuerbescheinigung bei dir ausgegangen?
Also ich habe ja erzählt bei uns, war zum Glück, ich konnte jetzt nichts dafür, aber es lief total schief. Und wir mussten also die Lohnsteuerbescheinigung 2025 war falsch, definitiv. Und zwar Lohn stimmte, aber der Ausweis der Arbeitnehmer und Arbeitgeberanteile zur Renteversicherung war falsch. Also Andreas sagt, okay, da gibt es eine Regelung, Paragraph 93c, Absatz 4 ist, glaube ich, Abgabeordnung, muss ich berichtigen. Ist so. Also habe ich mich brav an die Elstamm-Datenbank gemacht. Ich habe ein Organisationszertifikat und habe das übermittelt. Dann kam die Rückmeldung, wir haben es. Und dann konnte nicht verarbeitet werden. Dann habe ich schon beim Ausfüllen festgestellt, die fragt mich nach, wie heißt das, Sebastian?
Konsensidentifikationsnummer.
Genau. Jetzt gebe ich einfach zu, Andreas Sprenger, völlig blöd, denkt, noch nie gehört und ein bisschen die Arroganz, mache ich schon so lange, noch nie gehört, aber tatsächlich, der Michael Pühler angerufen, der sagt, aber tatsächlich, die macht unser Programm brav. Das besteht aus einem Datum, der Steuernummer, also erst nachvollziehbar. Also gut, habe ich eingegeben. Dann hat dann endlich das Rechenzentrum hat mir dann gesagt, schau, da ist die Liste. Es ging wirklich auch schnell. Ich gebe es ein. Nächster Fehler, Sebastian. Das Elstamm-Modul wird gerade geändert und ich war leider im Jahr 2026 gelandet. Also gibt es zwei Felder zum Anklicken und ich vollpfoste 2026. Was kommt? Ja, wir haben die Daten empfangen und kurz drauf nicht zu verarbeiten. Gut. Über euch muss ich sagen, ich hatte das die Elstamm in Bayern angeschrieben. Mhm. Über eure OFD kam aber auch wirklich eine Süße hin, also eine Hilfe. Tatsächlich, der hat es mir auch erklärt. Und da hat er mir erklärt, Herr Sprenger, schon wieder zu blöd. Wir sind im Jahr 25. Okay, Andreas Sprenger, aber dann schon schlecht gelaunt. Mir läuft halt die Zeit davon, also habe ich es gemacht. Und Sebastian, obwohl ich mir mit der Konsens-Identifikationsnummer da große Mühe gegeben habe. Andrea, dann habe ich es einmal falsch eingetippt, war ja klar, Steuernummer konnte nicht richtig sein, dann nochmal. Aber tatsächlich, es konnte nicht verarbeitet werden. Ich habe es dann aufgegeben, habe es dann auch nochmal geschrieben. Mein Wunsch, ich verstehe, das ist klar, das ist ein riesiges Verfahren und dass eine Finanzverwaltung sagt, ich brauche eine technische Zuordnungsmöglichkeit, ist auch okay, aber vielleicht besser erkläre auf dieser Seite und dran denke, wenn ich es natürlich dann fünfmal eingebe, ziehen wir davon zweimal ab für zu blöd, der Herr Sprenger ist zu blöd, dann macht man es nicht mehr. Ne? Ich wollte meine Pflichten erfüllen und habe dann gesagt, jetzt machen wir es ganz einfach, mach nochmal haftungsbefreiende Anzeige. Mhm. Das arme Betriebsstättefinanzamt darf sich jetzt mit der blöden haftungsbefreiende Anzeige rumschlagen. Hat dann, wie ich jetzt weiß, auch Schwierigkeiten, das zuzuordnen. Also war kein schönes Erlebnis.
Ja.
Also ich verstehe, warum und so, aber naja.
Aber trotzdem danke für die Schilderung, weil ich finde immer, das ist wichtig, dass man einfach so, das Verfahren sind halt komplex geworden und wir haben halt natürlich eine Thematik und die muss man, glaube ich, gerade in diesem Elster-Verfahren mal angehen. Da haben wir halt einfach Papierverfahren digitalisiert.
Ja.
Und wenn man Papierverfahren einfach digitalisiert, ohne die Digitalisierung zu Ende zu denken, dann fällt es einem halt an verschiedenen Stellen auf die Füße. Und das passiert immer mehr. Und vielleicht ist einfach der Zeitpunkt gekommen, da sich auch mal hinzusetzen und zu sagen, so, es gibt eigentlich niemanden mehr, der mit Papier arbeitet im Lohn. Lohnsteueranmeldung, Lohnsteuerbescheid, kommt alles voll digital. Jetzt lasst uns diesen Zopf abschneiden. Jetzt bauen wir das Verfahren mal so um für die Zukunft, dass es eben ein rein digitales Verfahren ist, dass niemand mehr darüber nachdenken muss, ob ein Ausdruck auf eine DIN A4-Seite geht und. Da hängt ja einiges dran. Und ich glaube dann, wenn man das angestoßen bekommt, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Ja, da war das Ursprungsproblem, dass die Lohnprogramme die Regelung vom SGB nicht umsetzen können. Mhm. Da geht es eben um dieses Nacherheben von Arbeitnehmerbeiträge. Und da begann das Problem. Hat der Rechenzentrum gemacht, die konnte auch nichts dafür, aber die konnte dann einfach die Lohnsteuerbescheinigung nicht mehr richtig erstellen, weil SV und Lohnsteuer auseinandergeht. Und wenn ich dann höre, es wird diskutiert, man soll das vereinheitlichen und da steht der Übergangsbereich unter Beschuss, muss sein, der macht mir am wenigsten Schwierigkeiten. Das macht das Programm, berechnet es, da muss ich auch keine Formel kennen. Aber solche Sachen, da zeigt sich einfach, wie komplex das System ist. Aber Sebastian, jetzt würde man sagen.
Jetzt sind wir doch durch.
Ja.
Und ich würde sagen, über eine Stunde wieder gequasselt, aber es war trotzdem wie immer schön mit dir.
Also eine Zusammenfassung, bitte an alle Praktiker, bitte dran denken an diese GOBD-Praxis und keinen Mut verliere, aber angehe. So, Sebastian, gut.
Genau. Dann wünsche ich dir für heute noch einen wunderschönen Tag in Freiburg.
Jawohl.
Und wir hören uns gleich
wieder. Dir schöne Grüße nach Karlsruhe.
Und machen noch die zweite Folge
für heute. Machen die zweite Folge noch,
und genau. Allen anderen einen wunderschönen Tag und viel Spaß noch beim Hören. Tschüss.
Tschüss.